der vorliegenden Betrachtung von Offenbarung Kapitel 3, Abvers 14. Wir haben in Offenbarung Kapitel 2 und 3 eigentlich schon begonnen, in Kapitel 1 die Darstellung der Offenbarung Gottes nach seinem Willen durch den Sprecher Johannes mit den sieben Gemeinden, beginnend mit Ephesus und im Uhrzeigersinn sich schließend am Ende Laodicea. Dieser Verlauf des Umganges der einzelnen Gemeinden entspricht auch zeitlich jener 2000 Gnadenjahre, bei dem wir Ephesus, Smyrna und Pergamus die Anfangszeit nach der Urgemeinde hatten, wobei wir dann im finsteren Mittelalter mehr Thyatira bis zu Sardes haben und in der Endzeit dann noch einmal die Hälfte von Sardes und die beiden Endzeitgemeinden Philadelphia und Laodicea. Laodicea, ein Zustand, der im krassen Gegensatz zum Gemeindezustand von Philadelphia gefunden ist. Und zwar sagt oder heißt hier Gottes Wort, dem Johannes schreiben und dem Engel der Gemeinde zu Laodicea schreibe. Dies sagt der Amen. Wer ist denn der Amen? Das wäre nun jetzt die nächste Frage. Der Amen. Wir lesen in 2. Korinther Kapitel 1, Vers 20. Denn so viele der Verheißung Gottes sind, in ihm ist das Ja und in ihm das Amen. Jesus ist das Amen. Amen heißt, auf dass es geschehe. Der Jesus will hier klar bezeugen, dass das, was er sagt, geschieht. So ist Gottes Wort Wahrheit nicht allein nach der einen Seite seiner göttlichen Verheißungen, die wir in Empfang nehmen dürfen, insoweit wir an das Zeugnis Gottes glauben und uns reinwaschen lassen durch das Blut des Lammes, sondern Gottes Wort ist auch hinsichtlich des Vollzuges des Gerichts im göttlichen Amen gefunden. Der Jesus ist es, der hier dargestellt ist in Kapitel 1 als der Richter. Ihm obliegt auch das Amen. Er ist das Amen. Er lässt es geschehen, er vollzieht es. Dies sagt der Amen, und jetzt wird klar auseinandergehalten, der treue und wahrhaftige Zeuge. Der Anfang der Schöpfung. Er ist der treue Zeuge des Anfangs der Schöpfung. Es gibt Zeugen, die sind auch auf dem oder im Gericht interessant und wieder andere nicht. Aber ich glaube, der Wertbestand eines Zeugen auch am Gericht ist nur dann wichtig, wenn er an der Wahrheit bleibt. Es ist klar, wenn ein Zeuge gerufen wird, der das Blaue vom Himmel runterschwindelt, der hat für das Gericht wenig Wert. Er ist nicht glaubwürdig. Aber hier sagt Gottes Wort über unseren Herrn Jesus, dass er der wahrhaftige, der treue Zeuge ist. Das ist der Amen. Er ist auch der Zeuge, als alles Geschöpf, das Geschaffene, den Anfang nahm. Damit wird offenbar, dass Jesus als Sohn Gottes nicht erschaffen wurde, sondern seinen Anfang schöpferisch lediglich in der Menschwerdung zu sehen ist, aber nicht in seiner göttlichen Substanz. Schöpfung ist etwas, das sowohl die Geistwelt als auch die Fleischeswelt betreffen. Aber der Sohn Gottes, obgleich er Geist ist, ist nicht dem Prozess der Schöpfung unterworfen. Und hier haben wir nun die Mitteilung, dass er der treue Zeuge der Anfang von der Anfang der Schöpfung ist. Und wir haben es hier mit dem Gewaltigen zu tun, der letztlich alles in seiner Hand hält, wie wir es in Kapitel 1 gefunden haben, so dass wir hier dann den Übergang haben, und zwar in dem, der Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Er fängt also sofort mitten im Thema dessen an, was Laodicea betrifft. Ich kenne deine Werke. Und stellt dann fest, dass Laodicea weder kalt noch warm ist. Laodicea heißt wörtlich übersetzt Volksrecht. Was heißt Volksrecht? Wenn wir diese Gesamtheit dieses Sendschreibens betrachten, wird es klar. Da hat nicht Jesus sein Recht in dieser Gemeinde, sondern das Volk. Wo es heißt, dass ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das ist Volksrecht. Das ist eine echte Demokratie. Da kann nur jeder reden und machen und tun, was er Lust hat. Das ist aber nicht nach göttlichen Prinzipien. In der Nachfolge Jesu können wir nicht tun, was wir für richtig finden, sondern da ist nur das richtig, was in Übereinstimmung mit der Aussage des Wortes Gottes befunden ist. So leben auch heute die christlichen Menschen dahin. Sie leben dahin, weil sie meinen, dass ihr Leben vor Gott in Ordnung sei, obgleich sie nicht das Zeugnis des Heiligen Geistes besitzen. Obgleich sie sagen, ich bin nicht wiedergeboren, und Gottes Wort sagt, dass nur der im Himmel sein wird, der nur eingehen kann, der von Neuem geboren ist, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. So geht man dahin. Warum? Weil es das Urteil des Volkes ist. Das Volk urteilt also, dass es reicht. Und das ist das Bildnis der fünf törichten Jungfrauen, die dieses Volksurteil hatten, dass es ausreicht. Jawohl, sie waren in einem persönlichen Zustand der Überzeugung, dass Gott zufrieden sei mit ihnen, wie sie waren. Und das, was sie waren, boten sie Gott an. Und deshalb auch das zu spät kommen, weil das, was wir für richtig halten, nicht ausreicht vor einem lebendigen Gott. Und das zeichnet sich hier eben ganz besonders in der Ausdrucksart von Volksrecht. Laodicea Volksrecht ab. Laodicea war in eigener Gerechtigkeit, in der Gerechtigkeit, wie das Volk urteilt. Und das war immer bitter, nicht allein heute. Auch zur Zeit Jesu, da war das Volk in Bewegung. Auch heute ist dieses religiöse Volk in Deutschland in Bewegung. Sie werden bewegt von mancherlei Dingen, nur nicht vom Geist Gottes, wie es sein sollte. Deshalb finden auch heute viele traurige Dinge statt. Wenn wir die Zeitung lesen, haben wir es nur noch mit einer Nachrichtenübermittlung zu tun, die Böses mitteilt. Ich glaube kaum, dass ab und zu noch mal was Gutes drin steht. Ich glaube, es sind Nachrichtenblätter geworden, im Ausdruck unserer heutigen Zeit, dass nur noch das Böse in ihr gefunden wird. Es ist die Stilistik des letzten Aktes, nämlich der heutigen Gnadenzeit, bevor das Gericht einsetzt. So sieht's heute aus. Auch die Welt kann ihren eigenen Zustand nicht verleugnen. Jene fünf törichten Jungfrauen vermochten durch persönliches Training von religiösen Gesichten, die sie aufsteckten, den anderen wiedergeboren zu erscheinen. Aber wir sehen, dass dieses Persönlichkeitstheater nur bis an einen gewissen Punkt ging, nämlich bis an den Punkt, wo sie den Herrn begegnen sollten. Und da reicht es nicht mehr aus. Nur bis dahin. Aber der Herr Jesus will nicht, dass wir an ihm glauben, mit dem Glauben, den wir für recht halten, der gerade langt bis zur Wiederkunft Jesu und dann nicht mehr, sondern der Herr will uns gefunden haben zum Eingang in sein Reich, in das Reich Gottes im Himmel. Der Jesus will uns ja als Frucht haben. Und hier haben wir eine Gemeinde, in der war, hatte alles recht. Da war alles geduldet. Da war jede Lauheit, jede Trägheit. Da war jede falsche Lehre. Da wurde auch die Allversöhnung zugedeckt. Und zwar hat der Teufel ein Einschläferungsmittel, eine Narkotika, die ist bei vielen Gläubigen wirksam, Reagent, und das ist das Wort Liebe. Man meint, wenn man das Wort Liebe aus der Bibel herauskramt, bewenden lassen, was Gott verboten hat. Nämlich alles das, was Gott nicht erlaubt. Wir haben es in den übrigen Sendschreiben, vornehmlich Pergamus, Thyatira und Sardes gesehen, wie da falsche Dinge hineinkamen, von denen der Herr sagt, aber ich habe wieder dich. Und der Jesus hat gegen jeden etwas, der nicht wandelt wie Philadelphia oder in der Leidensgemeinde zu Smyrna. Der Jesus hat gegen jeden etwas, was nicht vor Gott geordnet ist. Daraus sehen wir, dass das Siegesleben mit Jesus in Verbindung stehen muss, auch mit einer Ordnung, die von Gott gegeben ist. Und die gottgegebene Ordnung bestätigt Gott vom Himmel her durch seinen persönlichen Reichtum. Nun kommen wir zu diesen Dingen der Feststellung. Gott sagt, dass Laodicea weder kalt noch warm ist. Das ist der goldene Mittelweg, der kann mitmarschieren bei den Kalten. Der kann auch mitmarschieren bei den Heißen. Nicht wahr? Der hat Anlehnungsmöglichkeiten. Der schlängelt sich durch. Das ist der Zustand der religiösen Welt, auch in unserem christlichen Abendland. Da sagt man, ja, ist ja christlich geboren. Nicht wahr? Der hatte christliche Eltern. Und das ist der Betrug unserer Massen heute in Millionen. Diese Millionen gehen ins Verderben, mitsamt ihren Taufscheinen, die sie da haben. Die können wir gleich zerreißen. Die gelten nicht in des Himmels Herrlichkeit. Wir können vielleicht hier etwas draufsetzen. Ich sage es ganz offen und klar, dass die in des Himmels Herrlichkeit keine Gültigkeit haben. Auch unser Geburtsschein, der gilt dann nicht mehr. Da gelten andere Motive, die nicht dem Staub und der Asche der Vergänglichkeit unterworfen sind. Gottes Wort sagt ganz klar, dass wir von Neuem geboren werden müssen. Und das ist ein Akzent, der verbunden ist, nicht im Taufregister, nicht in den Geburtsregistern, sondern im Himmel angeschrieben zu sein. Deshalb hat das himmlische Gültigkeit. Darüber müssen wir uns im Klaren sein, dass alles andere, nicht von Gott gegeben, auch nicht vor Gott Bestand hat. Es mag viele Dinge in dieser Welt geben, die nicht schlecht sind. Aber alles das, was Gott nicht geheißen hat, wird vor Gott keinen Bestand haben. Und deshalb müssen wir uns fragen, was wird Gott, der die Augen wie Feuerflammen hat, an uns, an mir persönlich erkennen. Denn alles das, was nicht durch das Wort bewirkt ist, wird verbrennen, sagt der Herr. Deshalb auch das Papier. Laodicea war ausgerüstet mit vielen Dingen. Der Jesus sagt, ja, ich kenne deine Werke. Natürlich waren da Werke da. Aber welche Werke? Das waren die Werke der Lauheit und Trägheit, der Selbstgefälligkeit, der Selbstzufriedenheit und damit den Weg zu begehen der Selbstsicherheit. Wenn wir das Lied singen, sicher in Jesu Armen, dann kann die Gemeinde zu Laodicea singen, sicher in meinen eigenen Armen. Nicht wahr? Denn das ist ganz klar, wer sich nicht in der Sicherheit der Arme Jesu bewegt, hat eine andere Sicherheit. Deshalb kam Petrus zu Fall in seiner Persönlichkeitssicherheit, die er annahm, vor Gott Gültigkeit zu haben. Er wurde eines Besseren belehrt, aber allerdings mit einem tiefen Fall verbunden. Und Gott muss klagen und sagen, ach, dass du, wenn du wenigstens kalt, wenn du wenigstens abweisend wärst, aber auch das nicht. Es hat alles Platz in dieser letzten Endzeitkirche, so könnten wir sagen, in dieser religiösen Kirche der Endzeit, die alles aufnimmt. Und wenn wir die heutigen Bestrebungen untersuchen, ansehen. Sie gehen dazu zu einer Vereinigung. Man hat eine Entdeckung gemacht, dass Einigkeit stark macht. Das wussten übrigens schon die alten Germanen. Einigkeit macht stark, wurde geprägt. Nicht wahr? Nach diesen Motiven baut man heute und festigt die Weltkirche, über die Gottes Wort das Urteil gesprochen hat. Warum? Weil in ihr, in Laodicea, alles Aufnahme findet, alles Böse geheiligt wird durch Menschen, aber nicht von Gott. Also, Vers 16, also, weil du lau bist und weder kalt noch warm, sagt Gott, so werde ich dich ausspeien. Und zwar aus meinem Munde. Laodicea, du Gemeinde, die du noch im letzten Augenblick in der Hand des Herrn, in der Rechten des Herrn gefunden bist, ich muss dir sagen, du wirst ausgespien werden. Was bedeutet ausspeien? Zunächst speit man nur das aus, was man nicht braucht. Mit dem man keine Gemeinschaft mehr haben will. Auf das man gut verzichten kann. Dass es besser ist, ist draußen als drinnen. Aber bitter ist es, wenn der Herr solches vollziehen muss. Wenn wir was ausspeien, ist es nicht so schlimm. Und zwar ist die Ursache des Ausspeiens Gottes aus seinem Munde. Wir verbinden damit auch die Aussage Gottes, dass aus seinem Munde einiges hervorgeht. Nämlich ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Das heißt also, Laodicea wird durch das Schwert des Mundes hinausgeworfen. Durch Gericht. Und zwar, weil du sagst, Vers 17, weil du Laodicea sagst, ich bin reich, weil du über dich selbst ein Urteil hast, indem du sprichst, du wärst reich. Und weil du dieses Reichsein damit verbindest, Laodicea, ich bin reich geworden und bedarf nichts. Ich glaube nicht, dass wir ein besseres Bild haben als gerade Petrus, der über sich so sicher ein Urteil hatte, dass das, was er sagt und tat, recht war. Und der Herr muss ihn eines Besseren belehren. Er hatte ihn gebeten, dass er beten solle, um nicht in Versuchung zu fallen. Aber er war so sicher, dass er sich diese Ermahnung irgendwo hinsteckte, nur nicht ins Herz. Und darüber hinaus konnte er in einen tiefen Schlaf verfallen. Das war die Sicherheit des Petrus nach den vorangegangenen Warnungen des Herrn an ihn. Nun, Laodicea beurteilt sich selbst. Wer ist, der sich selbst beurteilt? Jeder, der das Urteil Gottes nicht annimmt, der beurteilt sich selbst. Wer auf die Beurteilung Gottes verzichtet, beurteilt sich ersatzweise selbst. Das heißt, man verwirft kategorisch die Beurteilung Gottes, um dem eigenen Urteil, dem man ja dann besser standhalten kann, unterworfen zu sein. Darin steht man dann, dem eigenen Urteil. Das ist eine furchtbare Sache. Nun, darin waren sie reich. Sie waren darin reich geworden, in der eigenen Beurteilung. Es muss da große Worte gegeben haben in Laodicea, auch recht kluge Leute. Die wussten alles, nur eins nicht, wie Buße getan werden musste. Und Gottes Wort sagt nun weiter, dass du nicht weißt, du weißt nicht, obgleich du sagst, du wärst reich und reich geworden und nichts bedarfst, so reich, dass man nichts mehr bedarf. Vor dem Krieg sagte mal ein Arbeiter. Ich möchte nur mal so viel besitzen in dieser Welt, dass ich in einem Monat 3 Pfennig übrig hätte. Erst habe ich gedacht, das ist ja doof. Dann habe ich mir überlegt, was er meint. Er möchte so viel haben, um in einem Monat mal 3 Pfennig über zu haben. Also wollte er so viel Geld haben, dass er einen Monat sich alles kaufen könnte, was nur zu denken gab. Er brauchte nur 3 Pfennig übrig zu haben. Wir sehen diese materielle Gesinnung, die daraus spricht, aus solchen Redensarten. Er weiß nicht, jawohl, Laodicea, du weißt nicht, dass du der Elende, das ist ein Elend. Ein Elender ist elend. Das ist einer, über den man sich eher erbarmen kann, der des Mitleids bedarf. Und dieser Zustand nur deshalb, weil er kein Licht über sich selbst hat. Wir sehen also, mangelndes Licht lässt uns verelenden. Elend ist der Ausdruck der Not nach allen Seiten. Und der Jämmerliche, das ist ein Jammer. Laodicea war in den Jammerzustand geraten und waren arm. Diese Gegenüberstellung, dass sie nichts bedurften, und der Herr sagt jämmerlich dazu. Und sie sagen reich und Gott sagt arm dazu. Und er verbindet dieses Armsein mit blind geworden zu sein. Geistlich können wir nur verarmen, wenn eine Blindheit vorausgegangen ist. Blind über sich selbst und über das Wort. Blindheit über das Wort lässt uns in eigener Blindheit erscheinen. Und bloß ist, sie wussten es nicht, es ist noch nicht ganz so schlimm, wenn man elend und jämmerlich und blind und arm und bloß ist und weiß, dass man es ist. Der tiefste Ausdruck der Erbärmlichkeit ist, wenn man solches Urteil Gottes trägt und meint, dazu reich zu sein. Welch eine Akzentverschiebung gehört dazu, dass man diese Armut für Reichtum hält. Solches vermag der Teufel anzurichten. Eine tiefste Armut, eine elendliche Situation als reich zu erklären. Da fragt man sich, wie kann, hatte man denn in Laodicea nicht solche Männer, die, solche Frauen, die den Heiligen Geist besaßen? Doch, die waren da. Wir sehen, dass eben auch Kinder Gottes mit hineingerissen werden können in den Strudel der Verallgemeinerung, wenn sie nicht mehr bleiben in dem der Herr sie berufen hat. Und nun wird in Vers 18 gesagt, ich rate dir. Wer rät, wird etwas geraten. Wer rät? Jesus rät. Nicht Menschen. Er rät. Da gibt es ein Sprichwort, das heißt, wer sich nicht raten lässt, dem ist auch nicht zu helfen. Wir kennen das. Aber das hat eine tiefe Weisheit. Der Herr sagt, ich rate dir. Jetzt steht Laodicea vor einer Entscheidung. Entweder zu dem, was der Herr rät, ja zu sagen, tief ja zu sagen, oder weiter zu meinen, man sei reich. Denn darin war ja die Armut Laodiceas zu finden. Ich rate dir, die sich nicht raten lassen, sind die Ärmsten. Weil sie nicht annehmen, weil sie nicht mehr hören können, weil sie das Gehörte nicht mehr aufnehmen können in ihre Herzen. Also sind es die Ärmsten. Über die sie ein Eigenurteil haben, reich zu sein. Laodicea. Was war denn ihre Armut? Armut ist Unzufriedenheit. Unzufriedenheit ist das Resultat. Armut ist das Resultat der Unzufriedenheit und umgekehrt. Unzufriedenheit kommt, wenn wir Liebe fordern, anstatt Liebe zu geben. Und dieses kommt von Ungeduld. Ungeduld. Obgleich sie die Duldung durch Gott wünschen, selbst nicht dulden oder umgekehrt. Indem sie das Recht des Herrn nicht dulden, dulden sie gottverbotene Dinge. Und dadurch kommt Zorn und Neid hinein, worin sie empfindlich sind. Das ist interessant. Sie werden dann empfindlich gegen Gottes Wort. Wenn man heute zu den Christen sagt, sie müssten wiedergeboren werden, werden wer weiß wie viel cholerisch. Wie kommt das? Wie kommt das? Das hat hier den Nährboden, ganz klar. Weil man blind über sich ist, über diese Dinge. Weil man nicht mit dem Lichte Jesus in dem Zustand der Versöhnung lebt, wie Gott das will. Und es wird nun geraten, das von Vers 16 und 17 zu überwinden. Der Herr Jesus ratet, Gold von ihm zu kaufen. Geläutert im Feuer. Feuer geläutertes Gold. Feuer ist das Bild des Gerichts. Wenn es Gold gibt, dann hatten die auch Gold. Das war aber eigenes. Eigenes Fabrikat. Fabrikat a la Laodicea. Das war die Selbstgerechtigkeit Laodiceas. Nicht die Gerechtigkeit des Herrn. Und die Bibel sagt dann weiter, es ist interessant, auf dass du reich werdest. Das heißt also, nur mit dem von Gott geläuterten Gold vermögen wir reich zu werden. Das Gott geläuterte, im Feuer geläuterte Gold ist sein Wort mit dem Herrn Jesus. Wenn wir das haben, dann sind wir reich. An und für sich gibt es sonst keinen Reichtum. Natürlich ist unsere leibliche Gesundheit auch ein Reichtum, ein gewisser Reichtum, möchte ich schon sagen. Wofür wir sicherlich dem Herrn Jesus nicht genügend danken können. Meine Großmutter, die sagt, wenn ihr mal unzufrieden seid, müsst ihr ins Krankenhaus gehen, da wird er wieder zufrieden. Das hat was für sich, doch. Das hat was für sich. Wir blicken gern auf solche, die es besser haben. Und die etwas haben, was wir nicht haben. Das ist der alte Mensch, der blickt nicht auf Christus, der am Kreuz hing. Wisst ihr, wenn wir diesen Blick zu Jesus haben, dann werden wir zufrieden. Du musst dich hineindenken, was Christus dort am Kreuz gelitten hat. Nicht allein wegen seiner Leiden, sondern auch, dass er meine und deine Sünde dort deshalb gelitten hat, weil er den Ausdruck seiner Liebe nur in diesem Opfer offenbaren konnte. Das war Jesus, der uns Menschen so inniglich lieb hat. Er hat uns lieb. Und deshalb gab er sich hin damit und er ging ins Feuer, in das Gerichtsfeuer. Er ließ sich läutern. Hat denn der Herr Jesus notwendig gehabt, sich läutern zu lassen? Jawohl, er hat es notwendig gehabt, weil er unsere Sünden auf sich genommen hat. Deshalb musste er in die Läuterung der Leiden und des Todes gehen. Sonst nicht von sich aus. Er hat es notwendig gehabt, weil er sich mit uns eins machen wollte, weil er uns retten wollte. Deshalb musste er das alles auf sich nehmen. Und wenn wir nun anders irgendwie über den Taufschein oder über eine Seligsprechung am Grab durch irgendeine geheiligte Person meinen, wir könnten Eingang in des Himmels Helligkeit finden, dann verweisen wir den, der gesagt hat, dass wir im Feuer geläutertes Gold vom Herrn brauchen, um dahin zu kommen, um rechtgestellt zu sein in den Augen Gottes. Und solches Gold aufnehmen ist verbunden mit der Gerechtigkeit Gottes, weiße Gleiter, nicht wahr? Das ist die Gerechtigkeit, das weiße Kleid. Damit will der Herr Laodicea bekleiden, damit die eigene Schande der Unwissenheit, der Armut, der Dummheit, jawohl, der Überheblichkeit, der Ungeduld, der Unzufriedenheit, der Lieblosigkeit gegen Gott, dieser Empfindlichkeit nicht mehr auf das Wort Gottes zu reagieren, sondern auf Menschenworte. Das will der Herr austauschen. Er will ihnen diese Schande ersparen, von dem hier geredet ist, damit sie nicht offenbar werden in diesem Zustand, sondern im Zustand der Vergebung durch Jesus am Kreuz. Alles das, was nicht in der Vergebung durch Jesus ist, ist von uns zugedeckt oder bedeckt. Und nur das, was wir aufdecken, ist von Gott bedeckt. Und alles das, was wir zudecken, wird Gott aufdecken, so steht es geschrieben. Deshalb wohl dem, der bereit ist, seine Sünden vor Gott aufzudecken. Ich glaube, es kann nicht tief genug gemacht werden. Und wenn wir gar nichts mehr wissen, dann fangen wir an und demütigen uns vor Gott. Und dahin führt nun dieser Abschnitt und Augensalbe. Und das ist ja das, weil sie sich nicht mehr erkannten. Sie erkannten aber falsch. Ich glaube, dass man nur im Lichte Gottes erkennt, wie falsch man von Natur aus geformt ist. Ich glaube, dass wir alle durch die Sünde Adams beginnend Deformierte sind, bis ins Letzte. Nicht Reformierte, sondern Deformierte. Gut zu hören, dass da keine Akzentverschiebung hereinkommt. So reformiert sind wir gar nicht, wie wir uns nennen. Dann wären wir längst Christus ähnlich. Der Jesus will uns reformieren. Er will uns wieder in sein Bild zurückführen. Aber wir sind Deformierte. Wir sind abartig geworden durch die Gemeinschaft mit einem anderen. Das ist der Teufel. Und der Jesus sagt auch, selbst zu seinem eigenen Judenvolk, dass der Teufel ihr Vater sei. In Johannes 8, Vers 44, ja. Und auch wir haben alle den Teufel zum Vater, wenn Christus nicht in uns herrscht. Da gibt es nur eins, hin zu Christus, uns ganz dem Herrn übergeben. Und das ist das Evangelium. Das andere macht nicht froh. Religiöser Betrieb macht nicht froh. Aber Jesus verändert uns in sein Bild. Und sein Bild ist Leben. Wir brauchen ewiges Leben durch Wiedergeburt. Und alles andere ist Unsinn. Da werden Dinge besprochen und beredet, die Gott gar nicht hören will. Die Laodicea hat sicherlich große Erkenntnisse gegeben, aber die Praxis hat gefehlt. Der Jesus will an uns keine großen Theoretiker haben, aber er will Praktiker. Er will, dass wir die Praxis ausleben bis ins Letzte. Mit solchen kann er sein Reich aufbauen. Die Augen müssen gesalbt werden, um klar Sicht zu bekommen, auf das du sehen mögest, sagt der Herr. Nur durch diese Salbe. Der Jesus hatte ja die Salbung vom Vater. Und Johannes redet im 1. Johannesbrief Kapitel 2 von dieser Salbung. Nicht wahr? Wer diese Salbung des Heiligen Geistes hat, der hat die größte Sicherheit, klar zu sehen. Alles andere ist verbogen. So dass auch die Bibel Gottes Wort hinsichtlich unseres natürlichen Wesens sagen muss, dass wir ein verdrehtes und verkehrtes Geschlecht sind. Ich muss immer daran denken, wenn ich da mal einen so mit einer Beißzange sehe, wie der so einen Nagel in 35 Anhieben rum und num gebogen dann raus, dann ist das so ein Schnick da dran. Das sind wir durch die Deformierung der Sünde geworden. Ein unbrauchbares Gerät. Deshalb sagt Gottes Wort, da ist keiner, der Gutes tue. Da ist auch nicht einer untauglich, allesamt untauglich geworden für Christus. Wir hätten keine Möglichkeit mehr gehabt, für den Herrn brauchbar zu werden, wenn Christus nicht dieses herrliche Werk der Erlösung getan hätte. Nun sagt der Jesus, ich überführe, ist das klar, dass wir nicht den Auftrag haben, andere zu überführen. Der Jesus sagt, ich überführe und züchtige, ist das klar, dass wir keinen Auftrag zur Züchtigung am Nächsten haben.
so viele ich liebe.
Und wenn der Jesus zu diesem christlichen Abendland seine Zuchthand nicht mehr ausgebreitet hält, ich meine, es wäre eine Sprache des Gerichts. Und das ist heute. Der Jesus will überführen. Und jetzt kommt der gewaltige Satz. Sei nun eifrig und tue Buße. Ich meine doch, dass es klar wäre, dass wir Buße nicht aus uns selbst hervor exportieren können, oder? Ist es nicht das Werk des Heiligen Geistes, Buße? Sagen wir es nicht so? Wir können nicht künstlich Buße erzeugen. Und was sagt der Herr hier? Sei eifrig und tue Buße. Also doch. Jawohl! Es liegt in unserer Hand. Wenn wir aufrufen, dass sich die Menschen, die Christus nicht kennen, bekehren sollen, dann ist auch eine Tätigkeit damit verbunden. Nämlich die erste, dass sie sich erkennen im Licht Gottes und Gott die Ehre geben. Ja, sagen, Herr, ich will mich bekehren. Und in dem Augenblick, wo Menschen, auch Kinder Gottes, sagen, ich will, Herr, Buße tun, in dem Moment greift die Gnade Gottes mächtig ein. Wenn sie noch nicht eingegriffen hat, wie wir es wollen, haben wir uns noch nicht in der Weise Gott gestellt. Einfach, das muss erbeten sein. Sei nun eifrig, sagt Gottes Wort, und tue Buße. Nicht, dass wir sagen, ja, ich habe auch schon mal vor 34 Jahren Buße getan. Nein, Gottes Wort sagt, sei nun eifrig und tue Buße. Wir sollen als Kinder Gottes Buße tun. Wie oft denn? Alle 34 Jahre einmal. Nein, täglich. Das ist die Lehre des Wortes Gottes. Dort, wo wir meinen, selbst reich zu sein, sollen wir Buße tun. Und deshalb sagt er gleich in Vers 20, siehe, Laodicea, du sollst sehen, ich stehe an der Tür und klopfe an. Das ist eine furchtbare Sache. Aber der Herr Jesus zeigt sich noch als der Gnädige und Barmherzige, der immer noch anklopft. Wir haben ein Wort in Matthäus 18, Vers 20. Da heißt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich draußen an der Tür. Nein, da bin ich mitten unter ihnen, sagt Gottes Wort. Aber hier wird Laodicea draußen gefunden. Draußen. Christus nicht mehr in der Gemeinde. Das ist das Bild. Christus nicht mehr Zentrum. Christus draußen. Furchtbar. Es geht hier um Verdammnis von vielen Millionen, auch in unserem Land, die einmal für eine ganze Ewigkeit in einer großen Ernüchterung gefunden werden, in der Ernüchterung des Urteiles Gottes als Richter, ewigen Tod. Er ist der, der anklopft an den Herzenstüren, der sagt und überlässt jedem die freie Willensentscheidung, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut. Er sagt nicht nur, wenn jemand meine Stimme hört, sondern es gehört auch das Auftun dazu. Ja, vielleicht hat schon mal bei uns jemand geklingelt an der Haustür. Wir haben es zwar gehört, aber wir haben nicht aufgemacht. Da kann er nicht rein, wenn wir nicht aufmachen. Wie viel hat der Herr in unserem eigenen Leben, in unseren Herzen rufen und klopfen müssen, wo Christus uns weiterführen wollte in seiner Gemeinschaft? Aber wir haben es zwar gehört, wie er wunderbar lange angeklopft hat, aber wir haben nicht aufgetan. Was ist denn das Auftun der Tür? Das ist die Tür, die hat nur innen einen Griff. Das gibt's ja, sehen wir. Das Außen ist es so ein Ballen dran. Da kann man nichts machen, der ist festgeschraubt. Und inwendig ist ein Drücker dran. Der kann da klopfen, solang mitunter klopft der Herr ganze Jahrzehnte. Und tun ihm doch nicht auf. Alle Verlorenen sind solche, an deren Herzenstüren Jesus geklopft hat und der Herr draußen stehen bleiben musste,
Denn die Aufnahme der Gemeinschaft ist das Einlassen in die Herzenstür jedes Einzelnen. Der Jesus wollte in Laodicea in der Mitte sein, aber er ward draußen gefunden. Das Hören seiner Stimme ist Gnade, aber noch nicht Gemeinschaft, weil der Herr, wenn wir sein Klopfen hören, noch draußen gefunden ist. Aber wenn jemand die Tür aufzut, zu dem werde ich eingehen. Und er geht dann, das hat nichts mit dem Brotbrechen oder Herrenmahl zu tun, sondern das ist das Abendbrot. Das heißt, in Israel, da war es verboten, dem jüdischen Volke war es verboten, mit Heiden an einem Tische zu essen. Das heißt, sie durften keine Gemeinschaft haben. Und das finden wir auch heute noch oft, dass solche, die stark orthodox ausgerichtet sind, mit solchen, die Heiden sind, nicht zusammen an einem Tisch essen. Wir haben dieses rechte Gespür nicht dafür, weil wir ja aus den Heiden herauskommen. Aber in Israel bedeutete das, die haben das besser verstanden, die diese Gebräuche des Alten Testaments, die mit diesen Dingen mehr und besser vertraut waren. Das heißt, zu denen werde ich eingehen und Gemeinschaft haben und mit zusammen essen am Abendbrot. Und er mit mir. Das heißt, wer mich einlässt, der wird mit mir Gemeinschaft haben und ich mit ihm. Und das ist ein starkes Problem unserer heutigen Zeit, dass wir nicht allein sagen, ich kenne Herrn Jesus, sondern dass der Herr Jesus mich kennt. Die andere Seite, das ist Gemeinschaft. Ich kam neulich mit einem Geschäftsmann zusammen und er sagte zu mir, ich kenne Sie. Und dann habe ich gesagt, ich kenne Sie aber nicht. Da hat er nie mit mir Gemeinschaft gehabt. Dann habe ich gesagt, woher kennen Sie mich? Ja, da wäre mal eine Sitzung wo gewesen, da wäre ich mit dabei gewesen. Ich habe da nicht viel gesagt. Er sagt, er hat mich gekannt. So kennen manche Jesus. Wisst ihr woher? Wahrscheinlich haben sie noch Konfirmandenunterricht, da haben sie mal was gehört davon. Das ist bitter. Das ist keine Gemeinschaft mit Jesus. Der Jesus will in unseren Herzen wohnen, gänzlich, völlig, absolut. Er ist treu. Er will den ersten Platz in uns einnehmen. Und deshalb müssen wir überwinden. Er sagt, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Der Jesus sitzt auf dem Thron des Vaters, zur Rechten der Majestät und will uns mitsitzen lassen, das heißt mitherrschen lassen. Göttlich, denn das Herrschen ist eine Angelegenheit Gottes. Wer ein Ohr hat, wir sehen, es genügt ein Ohr. Ein Ohr genügt, hört, was der Geist den Gemeinden sagt, warnend, auch hier, an die Gemeinde zu Laodicea. Laodicea ist eine Gemeinde des verwerflichen Bildes, wie es nicht sein, ist ein Musterbeispiel dafür, wie es nicht sein soll. Und deshalb lesen wir in Kolosser 4, Vers 16, abschließend ein Wort, Kolosser 4, Vers 16, da heißt es, und wenn der Brief bei euch gelesen ist, den Paulus an die Kolosser geschrieben hat, so machet, dass er auch in der Versammlung der Laodicea gelesen werde, und dass auch ihr den aus Laodicea leset. Also hat der Herr Jesus auch einen Brief nach Laodicea geschrieben. Jetzt brauchen wir nicht mehr lange zu fragen, warum der uns im Worte Gottes nicht mitgegeben worden ist. Ich bin froh, dass ich ihn habe nicht brauchen zu lesen. Aber wenn ich die allgemeine Christenheit um uns sehe, dann habe ich den Brief Laodiceas, Paulus, geschrieben an Laodicea.